Christel hat eines Tages in der Gemeinde angerufen und schon in dem Gespräch war es rausgekommen, dass sie viele Schwierigkeiten im Leben schon gehabt hat. Aber sie suchte eine Gemeinde, weil sie wirklich fest der Überzeugung war, dass Jesus ihr helfen könnte. Jesus ihr und ihre Familie wirklich helfen könnten. Und sie wohnte in der Nähe von unserer Gemeinde und ich habe dann verschiedene Male mit ihr telefoniert und dann eben auch mit ihrem Mann. Habe die Gelegenheit gehabt, ihren Mann an seiner Arbeitsstelle zu besuchen. Und dann haben wir uns, also ihre ganze Familie und ich, zusammengesetzt. Und ich habe ihnen von dem Evangelium erzählt. Ich habe ihnen erzählt, wie wir in der Taufe zu unseren Sünden sterben und zum neuen Leben auferstehen. Und die haben gesagt, ja, das wollen wir. Und ich durfte die beiden taufen. Nun, bei einer Predigt, wo es unter dem Überschrift steht, ein Gott, der befreit, will man hoffen, dass der Pastor zumindest da an der Stelle eine Geschichte hat, wo es dann alles richtig gut weiterläuft. Leider war das bei Christel und ihrem Mann nicht der Fall. Kurze Zeit später haben sie sich getrennt. Sie haben überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen. Wenn, dann nur, um sich über die Kinder zu streiten. Und Christel ist recht schnell in alte Gewohnheiten zurückgefallen. Sie fing wieder an, Drogen zu benutzen. Und sie war nicht eine, die gelegentlich mal einen Joint geraucht hat, sondern sie hat die richtig harte Sachen benutzt. Ich habe versucht, die beiden so weit es mir überhaupt möglich war, zu begleiten. Aber die gingen immer weiter auseinander, die Gräben zwischen sich wurden immer tiefer. Christel hat sich mit einem Mann getroffen, mit wem sie wohl früher in ihrem Leben zusammen gewesen ist und ist dann eines Tages auf mich zugekommen und hat mir erzählt, sie war schwanger geworden. Aus Angst hatte sie das Kind abtreiben lassen und um die Abtreibung zu finanzieren, hatte sie einen Kredit auf ihr Auto aufgenommen, was totaler Wucherzins hatte. Und sie steht jetzt kurz davor, ihr Auto zu verlieren. Könnte ich ihr helfen? Als ich mit einem Kollegen und Seelsorger gesprochen habe, weil ich einfach ein bisschen Orientierungshilfe brauchte in so einer extremen Situation, habe ich ihm von dem Ganzen erzählt und er sagte, oh Karl, sag mir bitte, dass du das alles nur erfunden hast. Er wusste aber ganz genau aus seiner eigenen Erfahrung, dass ich das eben nicht erfunden habe, sondern dass es sich tatsächlich so zugetragen hat. Christel ist zu ihren alten Gewohnheiten zurückgegangen, als sie verzweifelt wurde. Es ist nur komisch, dass sie Befreiung gesucht hat in Suchtmittel. In Mittel, die sie wirklich in ein noch tieferes Gefängnis gesteckt haben, als die Verzweiflung, die sie zuerst gespürt hatte. Nun, ich denke, wir kennen alle Zeiten, wo wir wirklich am liebsten ganz woanders wären. Scheint alles drüber und drunter zu gehen, nichts läuft, wie wir das möchten. Und wenn wir einfach nur mal weg könnten oder vielleicht sogar einfach jemand anders sein, um aus diesen Schlamassel rauszukommen, um uns nicht immer wieder mit diesen selben Sachen auseinandersetzen zu müssen, die uns immer wieder so wehtun und sie immer wieder scheinen, uns runterzuziehen. Wir denken, wenn wir irgendwie da einfach rauskommen könnten. Die Ehe liegt im Argen. Wir sind kurz vor dem Bankrott. Dass wir kurz vor dem Bankrott sind, liegt nicht daran, dass wir nicht genug gearbeitet hätten. Davon sind wir völlig unabhängig von der finanziellen Situation, sind wir von der Arbeit schon völlig erschöpft. Und das alles ohne überhaupt zu bedenken, was insgesamt in dieser Welt los ist mit dem Krieg in der Ukraine, Al-Qaida, IS, Boko Haram. Man könnte diese Liste beliebig fortsetzen, was alles in der Welt auch noch los ist. Und wir fragen uns manchmal, wo sind wir denn gelandet? Was ist das denn überhaupt für eine Welt, wo wir leben? Und um ganz ehrlich zu sein, wir dürfen es den Menschen, die uns dann fragen, du glaubst an einen liebenden Gott? Wo ist der? Das dürfen wir denen nicht mal übel nehmen. Das heißt nicht, dass wir mit denen übereinstimmen. Aber um ganz ehrlich zu sein, wir dürfen das denen nicht mal übel nehmen, dass sie ihre Fragen haben. Ein gesunder Menschenverstand wird fragen, was ist da los? Wie kann das denn sein? Und ihr könnt euch jetzt berechtigterweise fragen, okay, Karl, was hat das alles zu tun mit dem Thema ein Gott, der befreit? Wir haben über die letzten Wochen uns das Buch 2. Mose angeschaut. Am Anfang fanden wir, dass die Israeliten in der Sklaverei waren. Die waren in Gefangenschaft. Die mussten von früh bis abend nur schuften. Und das auch noch unter lebensbedrohlichen Bedingungen. Wo der Pharao dann auch noch gesagt hat, ihr werdet zu viele Leute. Wir werden eure neugeborenen Jungs in den Fluss schmeißen. Wow. Aber Gott hat ihr Schreien gehört. Er ist ein Gott, der hört. Und er hat nicht nur zugehört und wahrgenommen, sondern der Text zeigt uns deutlich, Gott war schon da am Wirken. Er war schon dabei, den nächsten Schritt in seinem Plan fortzusetzen. Wir haben dann gesehen, dass Gott ein Gott ist, der ruft. Der Mose, der dachte, ich hüte meine Schafe hier in der Wüste, nichts Aufregendes, aber naja, dann kam was Aufregendes. Ein Busch, der brennt, aber nicht abbrennt. Und er wollte seine Neugierde befriedigen und stattdessen wird er berufen, nach Ägypten zurückzugehen. Und der sagt, nee, das geht nicht. Aber Gott hat es ihm klar machen wollen, Junge, ich weiß, dass du vieles nicht kannst, aber es hängt nicht davon ab, wer du bist. Es hängt davon ab, wer ich bin. Und ich gehe mit dir. Und wir haben dann auch gesehen, dass Gott ein Gott ist, der duzt. Er hat uns seinen Namen gesagt. Mose hat gesagt, okay, ja, gut, ich gehe nach Ägypten zurück. Ich sagte den Israeliten, ja, der Gott euer Vorfahren hat mich hergeschickt, um euch aus Ägypten herauszuführen. Da werden sie sagen, pff. Und wie heißt dieser Gott? Wer hat dich gesandt? Wie heißt er denn überhaupt? Und Gott hat ihm den Namen, wir sprechen ihn manchmal als Yahweh aus, aber da steckt so viel in diesem Namen. Wir übersetzen den Namen meist mit Ich bin der, ich bin da. Aber genau diese Zusage wollte er auch dem Volk geben in ihrer schweren Situation. Du brauchst nicht nochmal versuchen oder suchen, wo du mich finden kannst. Ich bin schon da. Ich bin mitten unter euch und ich bin schon am Wirken. Und ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan für euer Leben und ich habe einen Plan für eure Freiheit. Gott hat dann Klartext geredet mit den Ägyptern, auch mit seinem Volk. Die haben gesehen, wie er dieses Weltbild der Ägypter Stück für Stück einfach demontiert hat und hat gesagt, diese ganzen Götter, die ihr anbetet, die sind nichts, die existieren nicht. Es gibt nur einen Gott. Und er ging durch eine Sache nach dem anderen, was sie irgendwelche andere Götter zugewiesen, zugeordnet, zugerechnet hätten und sagt, nein, ich habt die Macht darüber. Ich habe die Macht. Ich bin der einzige Gott. Wie ihr die Welt seht, ist falsch. Stellt das um und seht, dass es nur einen Gott gibt. Letzte Woche haben wir uns die Plagen angeschaut. Aber die 10. Plage hat Gott als letztes Wort benutzt, um zu zeigen, dass er Gott ist über Leben und Tod. Er hatte dem Volk Israel schon Anweisungen gegeben, wie sie das, was als Passafest bekannt wurde, wie sie das erste Mal feiern sollten. Interessanterweise, sie sollten es das erste Mal feiern, nicht als Gedenken an dem, was Gott getan hat, sondern in Vorbereitung auf das, was Gott noch tun würde. Und sie haben, jede Familie hat ein Lamm geschlachtet. Sie haben dieses Lamm zum Essen zubereitet. Sie mussten immer genug Leute zusammenkommen, um dieses Lamm komplett aufzuessen. Sie haben das Blut an ihre Türpfosten gestrichen, auf das der Todesengel, der über das Land gegangen ist in der Nacht, an ihre Häuser vorübergehen würde. Und an allen Häusern, wo das Blut nicht an den Türpfosten war, ist der erstgeborene Sohn gestorben, sowohl von Menschen wie von Tieren. Aber wir fragen uns dann, in unserer Gesellschaft passt das irgendwie nicht. Wie kann das denn sein? Warum diese große Eile? Warum hatten sie es so eilig? Und warum mussten so viele Menschen sterben? Musste das denn sein? Nun, ich möchte in aller Ehrlichkeit sagen, ich habe nicht die Antworten auf alle Fragen. Es gibt viele Fragen, die in der Bibel aufkommen, wo ich sagen muss, ich kann es nicht alles erklären. Tut mir leid, ihr könnt meine theologische Ausbildung für ungültig erklären oder wie auch immer, aber es gibt tatsächlich Fragen, die sich von unserem Menschenverstand nicht beantworten lassen, die uns wirklich eine Nummer zu hoch sind. Aber wir müssen auch sehen und verstehen, dass für das Volk Israel war das eine Sache vom Leben und Tod. Es war eine Sache, wo ihre Existenz bedroht war. Und die Unterdrücker, die meinten, die hätten alle Macht in der Hand. Die Ägypter meinten, wir haben das absolute Sagen über sie. Wenn wir sie töten wollen, dann töten wir sie. Wenn wir sie noch härter arbeiten lassen wollen, dann sagen wir, dass sie noch härter arbeiten lassen sollen. Wir haben die absolute Macht. Und Gott ist nicht zum ersten Mal und schon lange nicht zum letzten Mal gekommen als ein Gott, der für den Unterdrückten einsteht. Ein Gott, der befreit von Sünde und Tod. Ein Gott, der befreit von Zerstörung und Vernichtung. Wenn unser Leben von etwas bedroht wird, müssen wir auch bereit sein, etwas Drastisches zu machen. Ja, die Plagen, die waren etwas Drastisches. Der Pessa, das war etwas Drastisches, aber es war notwendig, um Leben letztlich zu bewahren. Wenn unser Leben bedroht ist, sind wir bereit, etwas Drastisches von Gott machen zu lassen, auf das diese Bedrohung entfernt wird, beziehungsweise dass wir von der Bedrohung weggehen. Unser Ägypten kann viele verschiedene Namen haben. Hass. Oh, was für ein Gefängnis ist der Hass. Wenn Hass in unseren Herzen zu Hause ist, es ist noch schlimmer, als wären wir hinter buchstäbliche Gittern. Pornografie. Ehebruch, Alkohol, Drogen, Karrieresucht, Gier, Klatsch, Geiz, Streit. Diese Dinge, die ich gerade aufgelistet habe, die sind alle Gefängnisse, die sind alle Dinge, die uns zurückhalten von dem eigentlichen Leben, das wir haben sollten. Die sind Dinge, die uns strangulieren können. Die sind Dinge, die unser Menschsein stranguliert. Die machen uns weniger Menschen, als was wir eigentlich sein sollen, als was wir sein können. Und das sind alles Dinge, die uns zerstören werden. Und wir werden in der Bibel immer wieder aufgefordert, Altes wie Neues Testament, diese Dinge zu töten, sie auszuziehen, sie komplett wegzutun, weil sie Dinge sind, die uns kaputt machen. Und Gott will auch dich aus der Sklaverei herausführen. Es ist ihm so ernst damit, dass er bereit war, seinen Sohn als Opfer zu schicken, dass die Türpfosten unseres Herzens mit seinem Blut bestrichen werden können, dass der Todesengel nicht bei uns stehen bleibt, sondern dass wir befreit werden von diesen Dingen, die uns zerstören und somit befreit werden von dem Tod. Du brauchst nicht ständig irgendwelche Opfer zu bringen in einem Versuch, Gott oder die Götter zu besänftigen. Oh, wie oft ist es, dass Leute mit Gott einen Handel machen wollten? Ich meine, es gibt den schönen Spruch, dass es in Schützengraben keine Atheisten gibt. Also wenn man unter Feuer steht, wenn man merkt, dass man akut bedroht wird, dann, Gott, wenn es dich gibt, hilf mir hier raus. Wenn die dann da rauskommen, oh ja, das war Zufall. Gibt es häufiger. Oder auch von Menschen, die es ernst meinen, die nicht einfach Gott verspotten wollen, aber es wirklich ernst meinen, Gott, wenn du das tust, dann werde ich das tun. Weißt du, mit Jesus Christus ist das Opfer ein für allemal gebracht worden, was nötig war, um Gottes Zorn zu beseitigen, um Gottes Zorn von uns abzuwenden. Es gibt nichts, was du tun kannst, um Gott zu besänftigen. Es gibt nichts, was du tun kannst, um seine Liebe zu verdienen. Er gibt sie dir freiwillig, er gibt sie dir kostenfrei. Seine Liebe ist für dich da und es gibt nichts, was du tun kannst oder tun brauchst, um seine Liebe zu bekommen. Aber er möchte nicht, dass du gefangen bleibst in diesen Dingen, die es in der Welt gibt. Ich habe euch erzählt, dass Christel und ihr Mann sich haben taufen lassen. Aber dennoch ging es kurze Zeit später wirklich total bergab mit denen. Die Taufe ist keine magische Handlung, was plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen macht. Wir wissen das, denke ich, aber wir müssen das uns immer wieder vor Augen führen, dass Gottes Wille für uns ist, nicht ein paar Rituale abzuhalten. Tut mir leid, du kriegst keine Punkte im Himmel dafür, dass du heute da bist. Wenn die Hälfte gehen wollen, dann muss ich das machen. Aber es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Punkte sammeln, um Gott zeigen zu können, ja, siehst du, ich war so viele Sonntage in meinem Leben im Gottesdienst, also ich war bestimmt über 50%, von Kleinkind auf. Ja, das Gute daran ist, dass es dir hilft, die Orientierung in deinem Leben zu haben, auf dass du nicht immer wieder in diese Gefängnisse kommst, die das Leben uns immer wieder, also wo das Leben uns immer wieder einfangen will. Es geht nicht um Punkte, um ihn zu befriedigen. Es geht um den Schutz deines Lebens. Es geht um den Schutz deiner Existenz. Dass du siehst, was wirklich wichtig ist, was wirklich Halt hat. Und dass du unterscheiden kannst zwischen dem, was dir Leben gibt und dem, was dich zerstören kann. Und es gibt keinen Ersatz wie die Beziehung zu Gott, unserem Vater. Und der Weg zu dieser Beziehung wird uns freigemacht durch das Opfer Jesu Christi. Jesus ist zu uns gekommen und mache meine eigene Ankündigung hier. Also in ein paar Monaten dann werde ich eine Predigtreihe über das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Jesus uns zeigt, wie Gott ist. Und wo Jesus das in einer wunderbaren Geschichte detailliert, wie sehr Gott uns liebt. Ich freue mich schon drauf. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu früh was sage. Aber Gottes Liebe ist für dich und er möchte, dass du Befreiung erlebst. Er möchte, dass du wahres Leben erlebst. Nun, wenn du denkst, ich muss so und so viele Gottesdienste besuchen, um Gott glücklich zu machen und muss aufpassen, dass ich so und so viele Abendmahlsgottesdienste abfasse und diese verschiedenen Dinge tun muss, um Gott zu besänftigen, um Gott glücklich zu machen, möchte ich dich darauf hinweisen, du hast es falsch verstanden. Er hat dir diese Dinge gegeben, um dir etwas Gutes zu tun. Wir nehmen an dem Abendmahl teil, um uns daran zu erinnern, es wurde ein hoher Preis bezahlt. Aber er hat es getan, weil er uns liebt. Er hat es getan, um zu zeigen, ich schenke dir meine Gnade. Du kannst nichts machen, um das zu verdienen. Es ist mein Geschenk an dich. Er gibt uns eine Gemeinde. Nicht, dass wir unseren Platz reservieren können, möglichst den Stuhl bezahlen und ein Namensschild dran machen. Ne? Nee, er gibt uns eine Gemeinde, dass wir Menschen haben, mit wem wir zusammen lachen, mit wem wir zusammen reden, mit wem wir zusammen weinen können, mit wem wir zusammen feiern können. Und bei wem wir dann auch mal sagen können, du, ich verstehe das nicht. Was bedeutet das überhaupt? Oder wenn wir auch mal sagen können, hey, ich sehe was in deinem Leben, wo ich befürchte, dass du auf dem falschen Weg bist, dass es etwas ist, was dir wehtun kann. Ja, und dass wir jemanden haben, der das zu mir sagt. Unser Hiersein ist nicht, um Punkte bei Gott zu sammeln. Es ist sein Geschenk an uns, dass wir das wahre Leben haben können. Und als Gott die 10 Plagen vollzogen hat, war es so drastisch, dass der Pharao Mose und Aaron zu sich geholt hat, mitten in der Nacht, und hat gesagt, verschwindet hier. Jetzt hat er es verstanden, dass das Volk befreit werden soll. Und hat gesagt, geht, wir wollen euch gar nicht mehr hier haben. Und sofort haben die Israeliten alles eingepackt, buchstäblich alle Zelte abgebrochen, von jetzt auf gleich, und haben sich auf den Weg gemacht. Aber das wurde dann auch interessant. Gott hat gesagt, der direkteste Weg, den geht ihr nicht, weil es da Hindernisse geben könnte, dass die Israeliten dann sagen, wir wollen zurückgehen. Ich habe ein interessantes Zitat diese Woche gelesen. Es hat wenige Tage gedauert, um die Israeliten aus Ägypten rauszuholen, aber es hat 40 Jahre gedauert, um Ägypten aus den Israeliten rauszuholen. Ja, sowas ist das, wie mit Christel, von wem ich am Anfang gesprochen habe. Diese alten Gewohnheiten, die mögen zerstörerisch sein, aber sie sind uns zumindest vertraut. Aber Gott hat gesagt, nein, ihr geht nicht den einfachsten, den direktesten Weg, weil es da Probleme geben könnte, wo sie sagen, wir wollen zurück. Und er hat sie auf einen Weg geführt, was für die Ägypter aussah, als wären die Israeliten da verloren. Und da sagt der Pharao, was haben wir denn eigentlich gemacht? Warum haben wir diese Leute gehen lassen? Wer wird diese Arbeiten für uns verrichten? Wir holen die wieder her, die wissen eh nicht, wo sie hingehen. Er geht los mit seiner ganzen Streitmacht. Und kommt auf sie zu. Und ich schätze, den meisten von uns ist diese Geschichte bekannt und wie es weitergeht. Aber es ist mir ganz wichtig, dass wir heute früh es nochmal anschauen und versuchen, es aus einer etwas anderen Perspektive zu sehen. Für die meisten von uns wird die Errettung am Schilfmeer eine Geschichte sein, die wir vielleicht auf ganz eindrückliche Art und Weise im Kindergottesdienst mal gehört haben. Wo wir wissen, ja, okay, da hat Gott etwas Wunderbares gemacht und die Israeliten befreit. Aber stellt es euch vor, benutzt bitte eure Vorstellungskraft jetzt, wie wäre es, wenn du gerade kurze Zeit, wenige Tage zuvor, urplötzlich von Sklave zum freien Mensch geworden bist? Du bist jetzt auf dem Weg, dir wurde gesagt, es gibt ein wunderschönes Land, wo du hinkommst, wo es dir wirklich gut gehen wird. Bist nie da gewesen, hast noch keinen Reisebericht darüber gesehen. Und du bist an einer Stelle angekommen, du bist in der Wüste und hier ist ein großer See und dann von der anderen Seite, und ich lese jetzt aus 2. Mose 14, erstmal die Verse 10 bis 12. Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Zu Mose sagten sie, gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe? Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben, denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Die stecken in der Klemme. Die sind in der Zange. Hier ist ein großer See und da kommen die Ägypter, die sie niedermetzen wollen. Wie fühlt man sich in der Situation? Ja, ehrlich gesagt, die Reaktion der Israeliten wundert mich nicht. Weil in Ägypten waren sie zwar Sklaven, aber sie wussten, was sie haben. Aufzubrechen in etwas Neuem kann sehr bedrohlich sein. Das kann sehr einschüchternd sein. Ich kann euch ein Lied von singen. Meine Frau lacht schon. Freitag war es ein Jahr, seitdem ich einen Anruf von dem Udo Herrmann bekommen habe, der gesagt hat, du Karl, es gibt eine Gemeinde hier in Thüringen. Morgen ist es genau ein Jahr, dass wir uns mit der Gemeindeleitung hier getroffen haben, das allererste Mal. Wir waren nach Deutschland gekommen, um Familie zu besuchen. Nicht auf Jobsuche. schon gar nicht auf Umzugssuche. Natürlich ist die Situation überhaupt nicht mit dem von den Israeliten zu vergleichen. Und ich hoffe, ihr habt euch und werdet euch nie in der Situation findet, wo ihr auf der einen Seite eine unüberwindbare Hürde findet und auf der anderen Seite kommt eine tödliche Bedrohung. Aber immer wieder im Leben haben wir das Gefühl, als wären wir in einer solchen Situation. Zumindest in übertragenem Sinne. Was macht man denn da? Also, was die Israeliten da zu hören bekommen haben, kann man echt nur mit dem Kopf schütteln. Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht. Hört bitte dieses auf dieser Seite, während er das sagt. Fürchtet euch nicht, bleibt stehen. Das hätten sie eine große Wahl. Und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Der Herr kämpft für euch. Ihr aber könnt ruhig abwarten. Diesen Vers kenne ich seit Jahren. Dennoch, wenn ich mich ein bisschen in die Lage der Israeliten versetze, sage ich, das kann doch nicht wahr sein. Wartet einfach. Wie einfach ist das? Ich weiß, ich bin einer. Ich werde wahnsinnig, wenn jemand mir sowas sagt. Bleibt ruhig. Wenn du mich auf die Palme bringen willst, sag mir, dass ich ruhig bleiben soll. Ne? Dieses Volk, ich meine, wir reden nicht davon, dass der Steuereintreiber kommt und Steuernachzahlungen haben will. Wir reden nicht davon, dass der Chef kommt und sagt, du bist gefeuert. Wir reden davon, dass eine Armee kommt und sie niedermetzen will. Und die können nirgendwo hin. Da ist der Mose ganz cool. Fürchtet euch nicht. Bleibt stehen. Schaut zu. Immer wieder, wenn wir sowas hören, sind wir versucht zu sagen, das geht nicht. Im praktischen Leben ist das einfach nicht machbar. Ich muss in der Lage sein, etwas zu unternehmen. Ich muss in der Lage sein, selber etwas zu tun, um meine Lage zu bessern. Und das ist insofern wahr. Aber es gibt eine wichtige Unterscheidung. Dass Jesus uns zum Beispiel im Neuen Testament gesagt hat, macht euch keine Sorgen. Das ist genau dasselbe. Macht euch keine Sorgen, fürchtet euch nicht. Und wir sagen, geht nicht, geht nicht. Aber dass wir uns keine Sorgen machen, dass wir uns nicht fürchten, heißt nicht, dass wir tatenlos da einfach stehen bleiben. Es ist sogar eher die Angst, die uns einfrieren lassen wird. Angst kann uns lähmen, dass wir gar nicht in der Lage sind, etwas zu machen. Und Gott sagt, fürchtet euch nicht. Macht euch keine Sorgen und schaut zu, wie ich euch befreien werde. Es ist nicht, dass Gott uns zu einer totalen Tatenlosigkeit ruft, dass er sagt, also setzt euch hin, legt die Füße hoch, wartet einfach darauf, dass die Brathähnchen euch in den Mund fliegen. Das steht nirgendwo in der Bibel. Aber dass wir keine Angst haben brauchen, denn wir wissen, dass Gott uns versorgen wird, dass er uns das geben wird, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Es fällt uns richtig schwer, die Sorgen loszuwerden, die Angst zu vertreiben. Und ja, seien wir auch ehrlich, für die armen Israeliten wurde es zwar etwas besser, aber erstmal nicht so sehr viel. Nach diesen Versen, die ich soeben gelesen habe, sagt Gott zu Mose, sagt zu dem, bleibt nicht einfach da stehen, sagt den Leuten, dass sie sich bereit machen sollen, um sich auf den Weg zu machen, und du streckst deinen Stab über das Wasser. Mose streckt seinen Stab über das Wasser und ein unglaubliches Wunder geschieht. Das Wasser teilt sich. Das Wasser geht links und rechts zur Seite. dass es einen Weg durch den See gibt, wo sie trockenen Fußes durchgehen können. Wieder mal bitte ich euch, eure Vorstellungskraft ein bisschen einzusetzen. Gut, dieser Weg sieht erstmal wahrscheinlich schon etwas besser aus als die andere Richtung, wo es immer noch dieses Brrrr von der Armee gibt, was im Anmarsch ist. Aber seien wir ehrlich, wenn du durch einen schmalen Weg, durch einen See, wo das Wasser links und rechts so aussieht, als könnte es jede Sekunde machen, wenn du da durchgehen solltest, was würdest du sagen? Ach schön, machen wir mal einen Spaziergang hier. Ha, glaube ich nicht. Da ist die Angst immer noch da. Kann das gut gehen? Kann das überhaupt klappen? Und das müssen 1000 Fragen mindestens ihnen durch den Kopf geschossen sein. Was ist das? Aber sie haben keine andere Wahl. Es gibt keinen anderen Weg. Und sie gehen durch. Sie gehen nicht durch, weil sie fröhlich, locker, fluffig da ihren Tag weitermachen können. Sie gehen nicht durch, weil sie sagen, aha, und wir werden Generationen später unseren Kindern davon erzählen, dass wir durch das Meer gegangen sind. Die gehen durch, weil sie merken, das ist unsere einzige Möglichkeit. Wartest du darauf, dass Gott das Wasser für dich teilt? Wartest du darauf, dass sich ein Weg wundersamerweise auftut, wo du durchgehen kannst und Befreiung finden kannst? Gott teilt das Wasser auch heute noch. Aber genau wie damals, wenn man sich diesen Weg anguckt, sind wir sehr schnell zu sagen, gibt es noch was anderes? Habe ich noch die Zeit, ein Boot zu bauen? Können wir irgendeinen anderen Weg finden? Und Gott sagt, schau zu, wie ich dir Befreiung schenken werde. Hat jemand anders auch gesagt? Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Das war kein Zuckerschlecken für die Israeliten, durch das Wasser zu gehen. Das wird unwahrscheinliche Mut, Verzweiflung, alles ihnen abverlangt haben. Aber das war der Weg, den Gott eröffnet hat, der zum Leben führte. Und Gott teilt das Wasser bis heute noch. Er macht immer wieder einen Weg. Und oftmals sagen wir, Herr, ich mag diesen Weg nicht. Ich will diesen Weg nicht gehen. Ich habe mir den nicht ausgesucht. Aber es ändert nichts daran, dass das der Weg ist, der zum Leben führt. Aber Gott zu vertrauen, ist immer wieder eine ganz große Herausforderung. Ob man noch am Überlegen ist, ob Jesus überhaupt etwas für einen ist. Ich verstehe. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Kann ich dem vertrauen? Will ich wirklich diesen Weg gehen? Oder ob man schon seit Jahrzehnten getauft ist und immer in einer Gemeinde gewesen ist, dennoch sehen wir uns immer wieder vor Wege gestellt, wo wir sagen, wow, warte, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist nicht das, was ich wollte. Aber Gott bereitet uns der einzige Weg, der wirklich zum Leben führt. Zu einem Leben, der uns nicht genommen werden kann. Zu einem Leben in der wahren Freiheit. Weil so vieles, wo wir unsere Freiheit behaupten wollen, ist immer wieder ein Gefängnis. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, die haben mir gesagt, im Laufe des Gesprächs kam es raus, dass sie rauchen. Und diese Person hat mir von allen möglichen verschiedenen Problemen erzählt und ich habe gesagt, du rauchst auch noch? Und die Antwort darauf war, die einzige Behauptung der Freiheit. Komisch. Suchtmittel als Behauptung der Freiheit? Es gibt so viele Gefängnisse, die uns krallen wollen, die uns Stück für Stück kaputt machen wollen. Gottes Weg bietet uns Freiheit zum wirklichen Leben. Aber ihm zu vertrauen, ist immer wieder eine große Herausforderung. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Das will ich nicht keineswegs so tun. Ich meine, von mir werdet ihr keine Predigten hören. Ach, wenn du dein Leben Jesus gibst, alles Friede, Freude, Eierkuchen, lalalala. Nee, die Herausforderungen des Lebens, die bleiben. Aber wir sind nicht allein. Und wir haben eine Orientierung, wir haben einen Kompass, der uns zeigt, wo es wirklich zum Leben geht, wo wir Hoffnung finden können in all den schlimmen Dingen, die in dieser Welt passieren, wo wir verstehen können, warum es doch immer wieder Sinn macht, dass das Leben total zu bejahen ist, dass es so viel Gutes ist. Willst du aus Ägypten raus? Willst du Freiheit haben? Mensch, ich habe noch gar nicht zur Bekehrung aufgerufen. Willst du die wirkliche Freiheit? Entschuldigung, kann ich nicht widerstehen. Okay. Willst du die wirkliche Freiheit haben, die Gott dir bietet? Willst du aus Ägypten raus? Christel hatte den Weg erkannt. Aber dann wurde er ihr zu beschwerlich. Und sie ist einen viel breiteren Weg eingeschlagen. Es waren viele Möglichkeiten, wo sie anderweitig Erleichterung, wo sie Entspannung suchen konnte und hat erleben müssen, wie sie sie Stück für Stück immer mehr gefesselt haben. Gott will nicht, dass du dein Leben zerstörst. Er will, dass du Freiheit erlebst. Und er kann dir den Weg zum Leben zeigen. Und ja, du kannst ihm vertrauen. Es haben Milliarden von Menschen über Tausende von Jahren immer wieder auf unglaubliche Art und Weise erlebt. Und jetzt geht die Frage an dich. Vertraust du ihm? Hast du den Mut, durchzugehen, wenn er das Wasser teilt? Auch wenn es nicht so vielversprechend aussieht am Anfang. Er ruft zu dir. Folgst du mir? Ich führe dich in die Freiheit. Amen.